Ja, hallo zusammen. Freue mich sehr, heute hier zu sein. Wie angekündigt, ein bisschen was zum digital souveränen Arbeitsplatz in Europa mit Schwerpunkt. Wird so ein bisschen Rundumschlag und Kessel Buntes und gerne interaktiv, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr was ergänzen möchtet, einfach melden und dazwischen rufen. Ja, mein Name ist Thorsten Behrens. Ich arbeite für die Collabora Productivity. Wir machen einen Teil dieser Lösung, also der Open Source Arbeitsplatzlösung, basierend auf LibreOffice Core Technologie. Genau, worüber möchte ich heute ein bisschen reden? Das ist wie gesagt ein bisschen Rundumschlag, erstmal so ein bisschen Weltpolitik, dann Exkurs darin, dann gucken wir uns ein bisschen an Strategiefragen, also was wollen wir eigentlich genau, in welche Richtung gehen wir, was macht technologisch Sinn und was ist pragmatisch heute. Dann gibt es ein bisschen Neues aus den diversen Projekten. Ein bisschen Schwerpunkt, natürlich ein bisschen gefärbt, wo ich herkomme, also ein bisschen eher aus der Richtung Office-Ecke bei mir, aber auch aus anderen Projekten. Und dann ein bisschen, was es tatsächlich an Migrationsprojekten und an Plänen und an Pipelines so gibt in Europa. Tja, dann legen wir los. Erstmal Politik, seit letztem Jahr endlich hilfreich. Ich denke schon, also die Politik ist ja immer kurzfristig und immer so ein bisschen dem aus naheliegenden Gründen. Das, was populär ist, wird gemacht, das, was populär ist, wird eher nicht so gemacht. Also langfristige Strategien sind immer herausfordernd. Aktuell ist halt gerade sehr viel Druck und sehr viel Notwendigkeit. Insofern ist das, was wir teilweise seit 20 oder 30 Jahren hier alle erzählen, endlich ein bisschen populärer und das freut mich natürlich sehr. Was passiert gerade? Strategische Entkopplung von den USA und damit auch Big Tech. Aus den naheliegenden Gründen, machtpolitische Entwicklungen, das Problem mit den extraterritorialen Rechtsauffassungen, also dass das amerikanische Recht irgendwie weltweit gilt. Und das wird tatsächlich als reale Gefahr gesehen. Und das ist auch quer über alle, fast über alle Parteigrenzen hinweg ein Problem. Und das ist natürlich immer hilfreich in der Politik, wenn man dann damit keine große Stimmung oder keinen großen Gewinn mehr machen kann, sondern sich alle einig sind. Ja, auf EU-Ebene passiert auch ganz viel. Ein paar Schlagwörter sind auf den Slides. Aktive Förderung, dass tatsächlich nicht nur geredet wird, sondern auch tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand genommen wird, teilweise auch ein bisschen mehr Geld. Mit dem Ziel, sich zu entkoppeln, mit dem Ziel weg von Microsoft und Google, als die ganz großen Anbieter zu kommen, gerade im Government-Bereich, um aus dem Problem rauszukommen, was der International Criminal Court und andere hatten, dass da jemand kommt und sagt, wird auch schade, wenn Ihre Verwaltung morgen nicht mehr funktioniert. Dem will sich keiner aussetzen. Ja, genau. Also was wir jetzt, da das hier eine Open-Source-Konferenz ist, wir reden natürlich über Open-Source, das heißt, wir reden über Software, über alle anderen Sachen eher nur wenig oder am Rand. Deutschland und Frankreich darüber hinaus ist natürlich besonders erfreulich zu sehen mit eigenen Initiativen, also nicht nur EU, die immer schön machen darf, sondern eben auch die einzelnen Länder mit den beiden genannten führend aktuell. Chancen und Risiken dieses ganzen Spielchens. Von einem Extrem kauft nur beim Deutschen, was irgendwie nicht so cool ist, als Strategie und auch so mit den etwas unglücklichen Erinnerungen aus der Vergangenheit versus Open Source löst das Problem. Das ist eher so meine Meinung. Hilft jetzt nichts, dass man irgendwie eine proprietäre Lösung mit der anderen ersetzt. Hilft auch nichts, dass man ein Rechtssystem eines Nationalstaats mit dem Rechtssystem eines anderen Nationalstaats ersetzt. Hat man ja gesehen, passiert auch in Europa, dass da mal Regierungen kippen und Sachen machen, die man vielleicht nicht mehr so teilt. Und Open Source ist eigentlich der Root Cause Fix des Problems. Denn da kann man einfach selber rangehen. Und wenn einem irgendeine Richtung nicht gefällt, dann nimmt man es selber in die Hand und hat dann die Freiheit, die Innovationsfreiheit und auch die Freiheit, das zu tun und zu lassen, was man möchte. Ja, was ist noch ein Problem? Gerade wenn jetzt recht viel Geld auf einmal im Spiel ist, dass man so ein bisschen auf Trittbrettfahrer stößt und auf der anderen Seite auch unrealistische Ziele und dass man irgendwie das Ganze managen muss, dass jetzt alle auf einmal sagen, ja, wir haben das jetzt 20 Jahre verschlafen, aber jetzt muss das in einem Jahr fertig sein. Und wenn das nicht geht, dann machen wir halt was anderes. Und das so ein bisschen zu handeln und zu managen, glaube ich, ist eine Aufgabe, die wir, wo wir alle helfen können, wo wir alle zusammenstehen können. Und wir fangen ja nicht bei Null an, das ist ja auch das Gute, aber wir sind eben auch noch nicht da. Und im Softwarebereich dauern eben manche Sachen ein bisschen länger als nur ein paar Monate. Ja, wo wir gerade bei Strategien sind und so, und wo geht die Richtung hin? Die andere große Frage, die jetzt auch nicht neu ist und auch seit vielen Jahren so ein bisschen diskutiert wird in verschiedenen Zirkeln, aber auch hier bei uns im Open-Source-Land, Desktop oder Browser oder beides oder vielleicht noch was ganz anderes oder nur Mobile, ja. Weil Browser ist ja eigentlich ganz cool, weil damit ist man ja völlig betriebssystemagnostisch. Man kann das überall, wo ein Browser läuft, egal auf welchem Betriebssystem, einfach nutzen. Hat irgendwie auch keine großen Migrations- oder Deployment-Kosten. Aber andererseits hat es vielleicht andere Nachteile. Ja, da gucken wir mal rauf. Paar Slides. Web hat gewonnen oder nicht? Eigentlich schon, so im Großen und Ganzen. Also jedenfalls, wenn man so von Weitem rauf guckt und so die Augen ein bisschen zusammenkneift. Unglaubliche Vorteile in der Bereitstellung. Also man braucht es nicht bereitstellen. Man installiert es auf dem Server und dann können die Leute draufgehen. Ja, Desktop auf der anderen Seite weiterhin bewährt. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, also ich arbeite nach wie vor noch auf so einem Ding hier und das ist halt irgendwie so zwei Bildschirme noch angeschlossen und da sind halt irgendwie auch noch lokale Applikationen installiert und ich kenne andere auch so in der öffentlichen Hand und anderswo, die das irgendwie genauso sehen. Und deswegen ist die eigentliche Frage, ist da irgendwie grundsätzlich das eine oder das andere besser oder stellen wir die falsche Frage? Warum ist das so überzeugend? Naja, wie gesagt, keine Installation, keine Updates oder jedenfalls muss man sich nicht drum kümmern, lokal. Zentralisierte Sicherheit und Kontrolle, das heißt, ich kann ein bisschen besser vielleicht kontrollieren, welche Dokumente wohin gehen und mit welchen Rechten. Ich kann auch im Prinzip von einer Sekunde auf die andere sagen, das geht nicht oder das geht jetzt und das anschalten. Zusammenarbeit ist natürlich viel einfacher. Auf der Desktop-Lösung habe ich in der Regel verteilte Datenhaltung, die dann auch mal ein bisschen, wo man Drift hat, die auseinanderlaufen, wo man innovative Algorithmen braucht, um das wieder zusammenzuführen. Betriebskosten sind in der Regel auch geringer. Jeder kann sein eigenes Gerät mitbringen, vielleicht auch nur ein Tablet haben. Genau, und wie gesagt, betriebssystemagnostisch. Nachteile gibt es auch, gar nicht so wenig. Offline ist halt irgendwie schon manchmal ein Problem. Also wir sind hier in Deutschland, ne? So, keine Ahnung, in der Bahn geht halt manchmal nicht. Oder wenn man irgendwo in den Wecken ist, geht es manchmal auch nicht. So im Außendienst, da ist man dann halt irgendwo, wo man leider keinen Wi-Fi-Zugang hat, weil das halt irgendwie, keine Ahnung, darf man nicht rein. Und dann geht auch das LTE nicht, irgendwo im Bunker. Ja, Flugzeug, gut, da geht das jetzt heutzutage meistens, wenn man jedenfalls immer bezahlt. Aber ich sag mal, der Offline-Teil ist jetzt nicht, das ist jetzt kein gelöstes Problem. Das Problem Datenlokalität und Vertrauen ist natürlich da. Also vielleicht möchte ich dediziert einfach meine Daten nicht irgendwo hochladen. Also auch vielleicht nicht meinem Arbeitgeber oder der öffentlichen Hand. Vielleicht möchte ich es dediziert lokal behalten. Leistungsgrenzen, Skalierbarkeit ist relativ viel Leistung in der Edge und auf den Geräten, auf den Endgeräten. Und wenn ich das alles nicht nutzen kann, sondern das alles nur zentral habe, muss ich da halt im Prinzip die gleiche Rechenleistung nochmal vorhalten. Ist auch nicht so richtig sinnvoll und ökologisch. Und dann gibt es das große Problem Integration. Also Hardware, Treiber, Anbindung an andere Sachen, die da so auf dem Gerät laufen, die ganzen Betriebssystemfunktionen, die jetzt im Browser aus guten Gründen nicht vorhanden sind. Und Nutzererwartung auch. Sollte man auch nicht ignorieren, wenn Leute einfach sagen, hey, ich möchte das einfach, ich bin das so gewohnt, ich möchte das gerne so weitermachen, ist auch gültig und valide. Ja, also tot ist er nicht, hat sich verändert. Gibt andere Gründe, den zu nutzen, die weiterhin gültig sind. Leistung, Hardwarezugriff, lokale Hardwarebeschleunigung, irgendwas, was da eingesteckt ist, Chipkartenleser oder lokale. Wir haben jetzt in einem nicht genannten Anwendungsfall ist ein chemisches Analysegerät, wo halt einfach Wasserproben reinkommen und das ist einfach hardware-technisch da. Da müsste man halt irgendwie das Ganze in den Browser kriegen mit dem Treiber. Ja, also wir haben im Prinzip diese beiden Welten und das ist, eine ist optimiert für Desktop, das andere ist optimiert für Browser und irgendwie dazwischen ist das schwer zu vereinigen. Zumindest scheint es so. Tatsächlich gibt es aber natürlich Lösungen dafür. Also der Klassiker ist der Electron-Ansatz. Man hat einfach seinen Browser, man tut so, als wäre der Browser eine Desktop-Anwendung, hat die gleiche Lösung, die man im Web auch hatte, aber dann auf einmal lokal. Ist auch nicht so cool. Gibt es dann halt 20, 30, 40, je nachdem, wie viel man davon hat, lokale Kopien vom Chromium auf der Kiste, relativ hoher Speicherbedarf und nach wie vor schlechte Betriebssystemintegration. Und das können wir, denke ich, besser. Da haben wir ein paar Beispiele, wo wirklich Open Source echt innovativ ist im Vergleich zu anderen. Zwei davon will ich gleich mal aufzeigen. Also der Browser ist eine eingeschränkte Umgebung, aber gleichzeitig allgegenwärtig. Und primäre Entwicklungsplattformen heutzutage und super attraktiv. Also JavaScript und Browser selber ist einfach cool. Man hat, was das Library-Ökosystem angeht, was die Qualität der Implementierung, was die Portabilität angeht, ist es einfach unglaublich toll. Im Vergleich, sagen wir mal jetzt, wo ich herkomme, C++, LibreOffice, wo man irgendwie alles, jedes Pixel irgendwie selber setzen muss, ist das einfach großartig und sehr, 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 sehr produktiv im Vergleich zu anderen Lösungen. Wäre also cool, das nutzen zu können, nicht nur aus den genannten äußeren Gründen. Ja, aber auf der anderen Seite wollen wir halt ein Clipboard, was funktioniert. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Browser versucht hat, komplexe, strukturierte Dokumente hin und her zu kopieren. Das ist irgendwie uncool, funktioniert irgendwie eher nur zufällig, weil da geht halt eigentlich nur Plaintext oder HTML und alles, was man da nicht reinzwängen kann, das geht irgendwie kaputt. Druckerzugriff, irgendwie auch ganz cool, also wer das noch braucht, aber ja, gibt Leute, die brauchen das, ich manchmal und so bei der öffentlichen Hand und anderswo, glaube ich, auch schon noch ein paar mehr Leute, dass man irgendwie mal was drucken kann und dann sucht man sich einen Papierschacht aus und der Browser, die Browseranwendung weiß auch, wie groß das ist und wie viel Rand da ist. Irgendwie kein Support. Dateizugriff geht manchmal so ein bisschen, aber aus natürlich naheliegenden Gründen normalerweise nicht für eine normale Webanwendung. Die soll ja gerade in der Sandbox laufen. Und Hardwarebeschleunigung ist auch eher Glückssache. WebGL okay, aber der Rest eher nicht. Ja, und offline, hatte ich ja gesagt. Also idealerweise nehmen wir Web idealerweise nehmen wir auch die Technologie obendrauf mit JavaScript und TypeScript und den Code dazu. Dann nehmen wir beides im Browser und das gleiche auch auf dem Desktop. Coolerweise gibt es mittlerweile, also man muss diesen Electron-Kram nicht machen, coolerweise gibt es nämlich mittlerweile für jedes System eingebaute Webviews. Der Mac hat die WK WebView, Edge unter Windows hat die WebView 2 als Control. Für Linux gibt es eben das gleiche auch mit WebKit GTK oder Qt WebView. Das heißt, man muss nicht einen Browser shippen, man kann den nehmen, der auf dem System ist. Und man kann seine eigene Runtime dahinter hängen und dann passt das. Genau. das haben wir mal gemacht und das haben nicht nur wir gemacht, das hat Thunderbird genauso gemacht. Die sind schon ein bisschen früher dran, die haben es immer so gemacht, die haben immer die Mozilla Engine genommen, die C++ Core und da so ein bisschen JavaScript oben draufgepackt. Und im Prinzip ist das das Gleiche, was wir mit Collabora auch machen seit letztem Jahr und haben dann insofern die beiden Welten vereint auf eine relativ schlanke, nette Weise. Und ja, das ist eigentlich eine Sache, die Open Source, wo Open Source führend ist. Dann der Exkurs Web und Desktop, da können wir jetzt einen Haken hintermachen. Das ist, denke ich, die Zukunft, das genau so zu tun. Da werden wir auch weiter dran arbeiten und das weiter verbessern. Dann gehe ich jetzt mal auf die Projekte, die jetzt in diesem ganzen Dunstkreis Arbeitsplatz, klassischer Arbeitsplatz oder klassische Office-Arbeitsplatzlösungen zugange sind, ein. Ich denke, der interessanteste in Deutschland und Europa ist das Open Desk-Projekt. Wer kennt Open Desk nicht? Okay, dann erzähle ich ein bisschen was zu Open Desk. Open Desk ist eine rein browserbasierte Office-Arbeitsplatzlösung, die aus insgesamt 8 Komponenten zusammengesetzt wird, und zwar Nextcloud für fürs File-Handling, Open Exchange für E-Mail und Groupware, Collabora für die Office-Suite, Open Project für Projektmanagement, XWiki für Knowledge Management, Element Matrix für Chat und dann gibt es so eine Whiteboard und Jitsi Consulting-Firma in Hamburg, Nordec, die beiden Komponenten dazu liefert. Genau, und die Idee dahinter ist eben eine relativ leichtgewichtige, aber gleichzeitig, also im Deployment, aber gleichzeitig mächtige und vollumfängliche Office-Arbeitsplatzlösung, also die Basisfunktion eines normalen Office-Arbeitsplatzes zur Verfügung zu stellen, als reine Open-Source-Lösung. Und natürlich mit ein bisschen Fokus öffentliche Hand, kommt auch aus der Ecke, hieß mal Projekt Phoenix, hat Dataport mal aus der Taufe gehoben und ist jetzt in Deutschland bei einer bundeseigenen GmbH, nennt sich Zendes, Zentrum für digitale Souveränität, aufgehängt mit den genannten Projektpartnern dabei. Ja, wer das noch nicht gesehen hat, das sieht so aus. Mal gucken, ob man das sehen kann. Also man hat so eine relativ schlanke Landingpage und dann hat man hier so Kacheln für die diversen Applikationen. Und wenn man dann darauf klickt, kriegt man die wahrscheinlich bekannten, das ist hier die Nextcloud. Das ist hier die Open Exchange-Oberfläche und die anderen Dinger funktionieren ähnlich. Also zum Beispiel hier, das hatte ich noch vergessen, das ist das Docs-Projekt. Das ist eine deutsch-französische Komponente, wird federführend in Frankreich beim DINUM entwickelt. Recht moderne Markdown-Notizen-Anwendung. Videokonferenz, wie gesagt, Jitsi, Knowledge, das ist das XWiki, das ist Open Project, genau, und wenn man jetzt hier auf die Dinger raufgeht, das ist eine Demo-Instanz, die jeweils neueste Version, dann kriegt man halt hier nach ein bisschen Ladezeit die Office Suite. Alles ganz nett integriert, öffentlich verfügbar, aber auf Open Code. Wer ein bisschen Plan hat mit Kubernetes, kann sich das jeder mal ausrollen und testen und ist auch so gedacht, dass es möglichst einfach ist. Ja, das ist Open Desk. Open Desk selber ist aktuell in der Version 1.13.1 verfügbar. Das gibt so monatliche Updates. Aktuell jetzt keine riesengroßen Versionssprünge geplant, sondern eher iterativ Verbesserungen. Das heißt, jeweils, wenn die Projekte ein Update haben, gibt es ein monatliches Update bei Open Desk. Wen es interessiert, was dahinter steckt, einfach mal bei den beim Sendes nach den Release-Notes gucken. Ich muss jetzt da, glaube ich, nicht im Detail rübergehen. So die Highlights im letzten Jahr vielleicht. Im E-Mail-Bereich ist relativ viel passiert, also Groupware, E-Mail, was so Feature-Gaps angeht, also von Funktionspostfächern über Anbindung von Gruppen, von Gruppenverteilern, die dann irgendwie an den LDAP-Gruppen drin sind. Wie heißt das? Beamy, das sind so, dass man die in der E-Mail irgendwie so ein bisschen gegen Spammer, dass man da irgendwie sieht, das authentifizierte Logo, das ist wirklich von diesem oder jenem Absender gekommen. Beim Projektplan Open Project ist Realtime-Zusammenarbeit in den Projektdokumentationen, also sozusagen wie an der Stelle wieder Collabora eingebunden, dass ich Realtime kollaborativ an den Projektartefakten arbeiten kann. Ziemlich coole, strukturierte Meeting- und Agenda-Features, dass ich sozusagen in einem Meeting alles, was ich dazu brauche, nicht nur alle Leute, sondern auch alle Ressourcen zusammenbündeln kann und auch dann implizit den Leuten, die ich da einlade, Zugriff drauf gebe. So ein bisschen Hilfe, um dann Resultate, also Meetings erstmal strukturiert zu führen und dann auch Resultate dafür zu dokumentieren. Collabora, aktuell ist jeweils die aktuellste Cool-Version, 25.4.8, glaube ich, in der jetzigen Release. XWiki ist hauptsächlich Verbesserung im Detail, genauso bei Matrix. Die Komponente, die so ein bisschen unsichtbar ist, deswegen habe ich sie nicht genannt, aber das will ich jetzt nachholen, ist Univention Nubus. Das ist im Prinzip ein Keycloak mit so ein bisschen extra Features obendrauf. Für Identity ist immer nicht zu sehen, außer für den Admin, der dann halt die Leute onboardet, beziehungsweise einen Account disabled, wenn irgendjemand weggeht und dann auch, wenn er dann irgendwie nach einem Jahr wiederkommt, den dann auch wieder aus der Versenkung holt und dann hat er auch seine Daten wieder. Da ist auch größtenteils Stabilität und Performance-Verbesserung reingegangen. Bei der Docs-Komponente, die haben ODF-Export und HTML-Export, freut mich persönlich natürlich sehr mit ODF. Und die Whiteboard-Jitsi-Geschichten eigentlich auch nur inkrementelle Updates, genauso wie bei Nextcloud. Ja, Demo habe ich gezeigt. Wen es interessiert, sollte mal die andere Slide wieder nach vorne kriegen. Wen es interessiert, können wir gerne noch mal zusammen raufgucken. Ich mache so lange mal weiter. LibreOffice, liegt mir natürlich persönlich am Herzen. Zurück auf den Desktop. Wie gesagt, Desktop ist nach wie vor relevant. LibreOffice kennen hoffentlich alle hier. Falls nicht, wir sind unten am Stand und erklären gerne noch mal alles. Geschichte selber seit 2010, geforkt von OpenOffice. Collabora Office ist sozusagen eine Downstream-LTS-Distribution davon, ist auch Teil der Engine für Collabora Online. Genau, und hat alles, was man braucht. Da ist nochmal so ein bisschen die Versionshistorie, wo das herkommt und wer da noch so beiträgt. Aktuell ist die Version 26.2 seit Februar draußen. Highlights. An der Stelle würde ich sagen Markdown, das habe ich sogar selber noch als Google Summer of Code Projekt mit als Mentor begleitet. Ist ganz nett, so für Import-Export, gerade wenn man so ein bisschen mit KI-Geschichten arbeitet oder so vielleicht wie viele andere hier gerne mal im Emacs oder VI seine Texte schreibt und die dann aber nochmal irgendwie ein bisschen in Form gießen will. Kurz Copy-Paste ins LibreOffice rein und dann ist das schön formatiert. Ganz viel Detailverbesserung, Interop, also Microsoft Interop beim Import und Export. Hier so mal so ein Beispiel, das fehlte irgendwie seit 20 Jahren, dass man diese Verbinderobjekte auch Calc und Writer haben kann. Und vielleicht nochmal, dass auch an der Oberfläche weiter gefeilt wird, dass man, heutzutage sind die Bildschirme eher in der Breite als in der Höhe, diese teilweise sehr überladenen, ich weiß nicht, wer von euch so diese Formatierungsdialoge von LibreOffice kennt, da waren dann immer zwei, teilweise sogar drei Zeilen von Registern oben zu sehen. Das ist ein bisschen netter, weil da ist einfach mehr Platz, wenn ich das untereinander anordne, weil der Text eben sozusagen nach rechts läuft und dann kriegt man da mehr untereinander. Thunderbird, auch wieder Desktop, echt nach wie vor relevant. Ganz viele Leute, so gerade mit Public Sector, die viel E-Mail machen oder wo der größte Teil des Tages so mit Kommunikation verbracht wird, die lieben ihre Desktop-Anwendungen und Thunderbird ist da nach wie vor hoch relevant. Die haben ja ein großes GUI-Umbau gemacht, sozusagen die gleiche Richtung, wie wir das auch mit Collabora machen. Also viel mehr JavaScript, weniger C++, um sozusagen da die Vorteile der Webplattform auszunutzen. Ganz viel Arbeit auch bei OpenExchange, dass man sozusagen OpenExchange, was eigentlich nur eine Web-Oberfläche initial mal hatte, dass man da auch super gut in der Desktop-Anwendung das Ganze sowohl Kalender als auch E-Mail verwenden kann. Ja, ich hatte euch das ja angedroht, so ein bisschen mehr Detail dann für die Sachen, mit denen ich mich auskenne so richtig, also Collabora Office in diesem Fall, ist eine Produktfamilie, gibt es für Desktop, für Online logischerweise, aber auch für Mobilgeräte, aktuelle Version 25.4.9.4, gibt diese beiden Unterschiede zwischen der Enterprise-Version, Collabora Online und der sozusagen frei verfügbaren Version, genannt Code. Ja, wird ständig weiterentwickelt. Wir sind, wie gesagt, im Open Desk-Projekt und auch an vielen anderen Stellen in der Verwendung. Und wir sind alle, die wir da arbeiten, also sowohl im LibreOffice-Projekt auch als an anderer Stelle in Open Source, fest verhaftet und machen das teilweise seit über 20 Jahren. So ein paar Features hier, wie gesagt, das ist alles JavaScript, da und da ist es einfach nice, also man kriegt schöne Ein- und Ausblendeffekte, man hat irgendwie mit CSS nettes Styling, man kann Sachen relativ schnell umbauen oder in die eine oder andere Richtung schieben und ist einfach in sehr viel schneller mit sehr vorzeigbaren Ergebnissen dabei. Hier ist so ein Formatierungs-Pop-up, so eine Mini-Toolbar, wenn ich irgendwie einen großen Bildschirm habe und fahre mit meiner Maus. Also ich mache jetzt nicht so viel mit der Maus, aber andere machen ganz viel mit der Maus und dann markieren die Leute da ihren Text und wollen dann irgendwas auf Fett oder die Schriftart ändern und dann ist halt die Toolbar da gleich und dann muss man mit der Maus nicht so lange Wege gehen. Übersichten, doppelseitige Ansicht, so dieses Editieren und Nicht-Editieren umschalten. Wenn man nicht editiert, braucht man nicht so viel Oberfläche. Das heißt, man hat eigentlich das Dokument ohne groß Störung in der Ansicht. Dokumentvergleich und so weiter. Zugänglichkeit, großes Thema. Gerade wenn man in im Bereich Public Sector geht, da haben wir nochmal ordentlich nachgelegt. Das ist eins meiner Lieblingsfeatures. Follow-Me-Presentation funktioniert so, wenn ich irgendwie einen Video-Call habe, dann ist so der Standard, und eine Präsentation habe, ist so der Standard, ich share meinen Screen und die anderen müssen da zugucken. Und dann habe ich irgendwie, die entweder sehen die mich nicht oder wenn ich eine gute, so Jitsi oder eine andere Videolösung habe, dann habe ich noch so ein kleines Thumbnail von dem Speaker. Aber irgendwie muss ich halt immer irgendwie das Video von mir lokal übertragen. Und wenn ich jetzt aber so in Open Desk oder in anderen integrierten Lösungen bin, wo die Videolösung oder Nextcloud, wo die Videolösung schon drin ist, dann ist es irgendwie redundant, weil die Leute haben eh schon die Präsentation, weil das da eh schon mit denen geteilt ist, weil die ja zu dieser Konferenz eingeladen sind. Und dann ist es ganz cool mit diesem Feature, denn da wird sozusagen einfach nur an die Teilnehmer gesendet. Ich bin jetzt auf Slide XY und dann wird in der Präsentationsansicht dieses Slide angezeigt. Und ich kann vorwärts und ich kann auch zurück scrollen. Also selber bestimmt. Ich habe jetzt vielleicht erst mit den Slides zu schnell, der Vortragende. Und dann habe ich jetzt hier in dem unteren Fenster, kann ich mal ein oder zwei Slides zurückgehen, nochmal was nachlesen. und kann sozusagen dann wieder sagen, jetzt folge ich wieder dem Präsentator. Kleines Feature, aber aus meiner Sicht große Wirkung. Ganz viel im Interop-Bereich, wo wir uns richtig reingekniet haben, dass das deutlich besser wird, so ab Oktober letzten Jahres. Wir werden nie auf Null kommen, das ist ja immer so die, die Herausforderung. Software ist niemals fertig und niemals perfekt, aber wir streben es zumindest an, dem so dicht wie möglich zu kommen. Bisschen KI-Anbindung, das ist erst in der nächsten Version drin. Da ist unser Ziel, das nicht in diesem Hype-Train anheimzufallen, sondern das möglichst, also Default off und dann möglichst nur die Sachen, die wirklich Sinn machen. Und auch immer nur so, dass der Anwender immer was markiert und sagt, das hätte ich jetzt gerne von der KI bearbeitet und in der Regel nicht das gesamte Dokument geteilt wird. Für Writer und für Calc aktuell, für Impress ist das noch ein bisschen in Arbeit. Auch da werden dann sozusagen promptmäßig noch mal ein bisschen Grafik und Folien generiert werden können, wenn das soweit durch ist. Für Calc fand ich super cool, diese Fehlermeldung, weil das teilweise sehr obskur ist. Da ist halt ein Ref-Fehler in der Zelle und dann frage ich mal die KI und meistens hilft sie mir dann auch, das Ding zu lösen. Ja, so, das war so ein bisschen der Galopp durch die Projekte und so ein bisschen das Setting, was wir haben aktuell in Europa. Gibt es denn da schon Hinweise, Fragen, Kommentare, Anmerkungen zu von jemandem?
Gibt es für die... Gibt es denn für die verschiedenen Office-Applikationen Anbindung an Datenbanken? Also, Daten aus Datenbanken nutzen zu können?
Also LibreOffice und auch Collabora haben natürlich schon, und das ist schon seit OpenOffice-Zeiten so, native Datenbankanbindung. Also da ist ein MySQL und ein MariaDB-Konnektor drin, das ODBC-Konnektoren. Also da kann man tatsächlich echte, richtige relationale Datenbanken direkt anwenden. Das ist ein bisschen Konfiguration, ist aber relativ gut dokumentiert. Und ist auch tatsächlich sinnvoll, das so zu machen. Also man kann zum Beispiel auch LDAP, das ist auch nur eine Datenbank, anbinden, dass man sozusagen die, sagen wir mal, für Serien-E-Mail oder so einfach seine Daten aus der LDAP-Datenbank ziehen kann.
Moin, danke. Gibt es, es gibt jetzt gerade einen jüngsten Artikel, da spielt IONOS mit Nextcloud und OnlyOffice ja so ein kleines bisschen die Errungenschaften von LibreOffice runter. Gibt es da eine Einordnung, wie sich die Projekte da in Zukunft vielleicht abtrennen voneinander oder versucht man da einen gleichen Weg zu gehen? Kommt dann eine Hass lieber auf?
Ja, also die Frage ist, das ist ja wirklich Breaking News, das Thema EuroOffice oder EuroOffice. Es kann ich so richtig noch nicht viel zu sagen. Also das ist, wie gesagt, Freitag announced worden, ist im Wesentlichen aus meiner Sicht OnlyOffice. Insofern hat sich da jetzt nicht wirklich was geändert. OnlyOffice ist eigentlich immer schon auch eine Option gewesen, ist ja auch im Nextcloud, OpenCloud, OwnCloud-Stack eigentlich immer verfügbar gewesen. Ja, spielt jetzt aber, also zumindest in dem Kontext, den ich jetzt aufgemacht habe, und das ist jetzt auch kein Cherry-Picking, aber so in den großen Migrationsprojekten eigentlich keine Rolle aktuell. Und Zukunft, schauen wir mal. Ja, aber danke für die Frage. Also wie gesagt, das ist, also da ist es aus meiner Sicht momentan völlig unklar. Das ist ja auch eher noch eine Absichtsbekundung. Also da ist ja auch noch nicht so richtig viel zu sehen. Warten wir es mal ab. Und ansonsten, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich sag mal, solange alles Open Source ist, bin ich happy. Okay, dann mache ich weiter. Migrationsprojekte. Das ist auch ein bisschen eine Übersicht von dem. Oh, Entschuldigung.
Ich hätte noch eine Frage zu OpenDesk. Also die Idee ist ja so ein bisschen, die einzelnen Anwendungen dann auch zu verknüpfen. Also dass man möglichst die Schnittstellen nutzen kann. Und wenn ich mir jetzt Open Project und Nextcloud angucke, die jetzt irgendwie beide eine eigene Collabora-Verbindung haben, aber Nextcloud auch mit Open Project verbunden werden kann, also wo geht's da hin? Also nimmt man Nextcloud als die Grundlage für die Datei, die dann in Collabora geöffnet wird, oder soll die Datei in Open Project liegen und das selber auch in Collabora öffnen, oder wer macht was?
Ja, das ist eine super Frage. Vielen Dank dafür. Also die Idee ist tatsächlich, die Integration so gut zu machen wie notwendig, aber trotzdem immer noch möglichst, also das möglichst schnittstellenbasiert zu machen, um sozusagen grundsätzlich auch die Möglichkeit zu haben, Komponenten nicht zu nehmen oder noch nicht zu nehmen oder vielleicht sogar auch Komponenten zu ersetzen. Für die konkrete Frage ist es so, dass die Integration Open Project und Nextcloud dafür sorgt, dass ich so Arbeitspakete machen kann. Also wenn ich in Open Project sage, ich mache jetzt hier ein Meeting und ein Arbeitspaket und das ist hier sozusagen die Taskliste und das sind die Materialien dazu, dann gibt es die Anbindung für Nextcloud, die dafür sorgt, dass die Sachen wirklich geshared werden mit den Usern. Das heißt, die Daten liegen in Nextcloud. Und auch das Sharing läuft über Nextcloud, aber Open Project steuert sozusagen den Zugriff, was man braucht. Und umgekehrt ist es dann so, Collabora ist sozusagen dann die Editor-Komponente, die von beiden unabhängig verwendet werden kann, eben auch von XWiki genauso. Und das ist auch eine Stärke. Also das Coole ist wirklich, es ist ja nicht so, dass Nextcloud nicht auch Komponenten zum Beispiel für Projektmanagement hat, aber das Coole ist eben bei OpenDesk dieses Best of Breed zu nehmen, also von dem, was es da im Open-Source-Bereich gibt, jeweils die besten Aspekte der existierenden Komponenten zu nehmen und so zu integrieren, dass man damit vernünftig arbeiten kann. Okay, gut. Ich muss mal ein bisschen Gas geben. Migrationsprojekte. Auch das ist eine Auswahl, das ist sozusagen das, was so die größten Sachen und das, was bei mir so ein bisschen auf dem Radar ist, auch gerne ergänzen. Schleswig-Holstein sicherlich so das Leuchtturmprojekt aktuell in Deutschland. Seit, ich glaube, 5 Jahren oder 6 Jahren in Arbeit. Ganz viele Bereiche, die da angefasst werden, ganz viele Säulen. Von der Office Suite hin zu E-Mail, hin zu Fachanwendungen bis hin zum Desktop-Betriebssystem, was angegangen werden soll. Was passiert ist aktuell mit Stand heute, ist Migration zu Open Exchange als E-Mail-Backend-Lösung und aber auch als Frontend, also für die Webmail-Geschichte und ein Thunderbird für die Leute, die ihren Fat Client auf dem Desktop nach wie vor verwenden wollen. Dazu kommt eine Identity, auch an der Stelle wieder Univention mit drin. Das ist noch so ein bisschen, da ist immer noch ein bisschen Active Directory drin, aber grundsätzlich ist sozusagen die Migration auch da auf einem guten Weg. Zu sagen, dass die Microsoft-Abhängigkeit da zumindest in absehbarer Zeit wegfallen kann. Telefoniesystem, das Gleiche, das ist auch noch in Arbeit. Das wird dann irgendwas Asterisk-basiertes sein. Also auch da Open-Source-Komponenten. Migration zu LibreOffice auf dem Desktop, ganz klar. Aber auch zu webbasierten Lösungen für die Office- und Kollaborationsanwendung. Dann gibt es, also aktuell sind die 30.000 Arbeitsplätze migriert, alle auf Windows 11 zusammen mit LibreOffice. Es gibt noch so ein paar Restbestände mit Microsoft Office, das war dann ein bisschen bedarfsgetrieben. Das allergrößte Problem bei solchen Migrationsprojekten sind immer die Fachanwendungen bei der öffentlichen Hand. Und das waren in der Regel dann die Gründe dafür, dass dann zusätzlich zum LibreOffice auch noch ein Excel oder ein Word dazu installiert wird. Das ist aber der Plan, das über die Zeit auf Null zu kriegen. Ist ein bisschen unklar, was der Zeitrahmen ist, aber das ist das erklärte Ziel. Und aktuell sind wir, glaube ich, bei über 80% Microsoft-frei, also zumindest auf dem, was die Office Suite angeht. Genau, und was noch passiert, ist die zumindest in Pilotprojekten eine Linux-Desktop-Lösung zu fahren. Das ist natürlich relativ einfach, wenn man die Vorarbeiten schon gemacht hat. Also wenn man schon Thunderbird und LibreOffice hat, dann ist das eigentlich ein logischer nächster Schritt. Zumindest für die Anwender, die kein Office brauchen. Fachanwendung ist so die große Baustelle. Das sind über 1000. Da wird man sehen, in welcher Form und in welchem Zeitrahmen das möglich ist. Ist aber auch nicht unmöglich. Und die ganz großen Baustellen, also die E-Akten-Anwendungen, die sind auch bereits migriert. Das heißt, die Mitarbeiter, die da jetzt keine Spezialfachanwendung brauchen, die können im Prinzip heute schon Linux, könnten Linux nutzen. Zweites Projekt, österreichisches Bundesheer. Das hat vor 4 Jahren gestartet, sind ungefähr 16.000 Anwender, in der Regel die Desktop-Nutzer an der Stelle. Die haben von Microsoft Office 2016 zu LibreOffice migriert, inklusive Vorlagen und internen Fachanwendungen, E-Akte und so weiter. Haben ganz tolle Sachen gemacht fürs LibreOffice-Projekt, ganz viele Sachen implementiert, die sie selber gebraucht haben, und weitere Integrationen sind geplant. Der Switch hat angefangen im Herbst letzten Jahres, ist aktuell, glaube ich, durchgeführt. Auch zusammen in der Windows 11-Migration, wo dann das Office einfach wegfällt und nur noch LibreOffice da ist. Was sie auch noch machen, ist Nextcloud als Proof of Concept zumindest, also auch da sozusagen wieder dann das Ganze vereinheitlichen und überall die gleichen technologischen Lösungen, also an der Stelle mit dem Collabora-Office, was dann aber wieder deckungsgleich im Wesentlichen mit dem LibreOffice auf dem Desktop ist. Frankreich, Bildungsministerium, sehr coole Sache, ungefähr 400.000 Nutzer, finales Rollout so über 1 Million plus alles, was sie so im Großraum Paris an Schülern haben. Und das ist größtenteils Nextcloud plus Add-ons und was da sozusagen hintersteckt, also auch wieder Collabora. Genau, OpenDesk ist so. Da habe ich jetzt keine Einzelslides für gemacht, sondern hier mal so als Übersicht, was da an Migration schon läuft. Produktiv, von dem ich weiß, ist Robert-Koch-Institut, die Schulen in Baden-Württemberg. Das sind so, weiß ich nicht, 60.000, 70.000 Anwender. Das CENDIS selber, also das Zentrum für digitale Souveränität, die nutzen intern natürlich auch OpenDesk. Und die Ministerpräsidentenkonferenz, sehr coole Sache. Die haben auch gesagt, wir wollen irgendwie länderübergreifend zusammenarbeiten, aber das ist ja immer so schwierig mit dem föderalen System. Also nehmen wir doch mal OpenDesk, dann können wir alle die gleichen Dokumente und die gleichen E-Mails sehen. Genau, also das sind so um die, ich würde mal schätzen, 160.000 Anwender produktiv. Dann sind diverse Projekte in der Pilot- bzw. Testphase. Also das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, glaube ich, BMDS. Das BWI, das ist der IT-Dienstleister der Bundeswehr, die testen das auch. Der International Criminal Court, aus naheliegenden Gründen, weil die haben irgendwie, dem wurde die E-Mail abgeklemmt und seitdem sind sie so ein bisschen pissed. Und, ja. Und Dänemark und das EDIC von der EU, die schauen sich das auch an. Und diverse andere, von denen ich jetzt weiß, aber die ich jetzt noch nicht nennen kann. Also da ist schon echt viel Musik gerade drin. Was auch noch gerade ganz gut läuft, ist so in diesem ganzen Kritis-Bereich. Also, dass Leute tatsächlich entweder Hotspur oder Coldspur-Systeme haben für den Fall, dass mal irgendwas nicht so Schönes passiert, dass mal irgendwelche Cloud-Dienstleister runtergehen oder dass Netzinfrastruktur nicht da ist oder dass ein Datacenter nicht mehr läuft. Und da ist natürlich OpenDesk oder auch Nextcloud und andere sehr, sehr cool zu machen, wenn man es sehr schnell und auch mit eigenem Know-how und vor allen Dingen ohne, dass man irgendwelche externen Abhängigkeiten hat, on-prem oder auch in der Cloud, aber jedenfalls relativ schnell deploybar vorhalten kann. Schweiz, da passiert auch recht viel. Das ist aber ein bisschen unklar, was da die Free-Software-Strategie eigentlich hinter ist. Also da gibt es so eine Swiss Government Cloud. Aber ich glaube, da ist auch viel, gerade viel am Lobbyieren. Deswegen würde ich da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Die Europäische Kommission selber ist auch recht aktiv und hat zumindest, was Chat angeht, also als Teams-Ersatz, Matrix Element als Pilotprojekt, und gucken sich durchaus auch andere Lösungen an, unter anderem OpenDesk. Ja, das war ziemlich genau Punktlandung der Vortrag. Also zusammenfassend. Gerade wunderbare Zeit, was das Momentum angeht. Nicht so schöne Zeit, warum das so ist. Also politisch ist das natürlich alles irgendwie furchtbar, was da passiert. Für das Anliegen Open Source und endlich mal durchzudringen, ist es aber natürlich gerade viel Momentum. Und das würde ich gerne weiter nutzen und rufe auch alle auf, das weiter zu supporten und alle zusammenzuarbeiten, dass wir da die Chance wirklich beim Schopfe ergreifen. Und was vor allen Dingen cool ist, dass es jetzt endlich weggeht von Ankündigungen hin zu konkreten Maßnahmen. Also nicht nur, dass Migrationen stattfinden, sondern auch, dass wirklich mal Budgets und Geld in die Hand genommen wird. Dass auch mal die Stärke des Open Source, der Open Source Communities, der Open Source Produkte und Projekte in Europa erkannt wird. Wo Europa erstaunlicherweise führend ist, wo sozusagen eine der wenigen Lichtblicke tatsächlich, was die IT-Industrie angeht, wo ja auch diverse US-basierte Projekte in die EU gewechselt haben, so als größtes Beispiel die Eclipse Foundation. Ja, insofern, let's keep going. Ich danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich noch für Fragen zur Verfügung.
Ja, Momentum ist immer gut. Und ich habe ja auch in dem Vortrag wahrgenommen, die ersten 80% sind ja mal so die unproblematischen. Wir alle wissen, was aus dem Linux-Projekt aus München geworden ist. Ne? Und meine Erfahrung auch aus über 30 Jahren Berufstätigkeit in diversen Projekten hat gezeigt, dass das Thema mit dem Open Source halt an den letzten 20% scheitert. Beziehungsweise, wenn man dann wirklich da mal reingeht, muss man einen sehr langen Atem mitbringen, weil es gerade die Entscheidungsträger, die noch vor 8 Jahren entschieden haben, dass man Open Source macht, plötzlich auf einmal ruckt. Und sie dann also merkwürdigerweise auf genau diese eine Excel-Tabelle mit dem Makro zugreifen müssen. Und wenn das nicht funktioniert, gehen die durch die Decke und reißen alles wieder ein. Ne? Also diese typischen Situationen. Ja. Meine Erfahrung sagt auch an der Stelle, wenn man den Endnutzer nicht, also bis ins Letzte mitnimmt, das heißt also auch den letzten Verweigerer irgendwie schafft, über diese Schwelle zu tragen, und wenn es auch gegen seinen Willen ist, also auch da wirklich Ressourcen reinsteckt, dann wird das halt auch nichts. Hat auch das Linux-Projekt sehr schön gezeigt, ja, also zu viel Auswahl dem Endnutzer zu geben, ist immer ein Problem. Ja, also man muss irgendwann mal die Brücken mal sprengen und sagen, jetzt geht's nur noch nach vorne. Gibt es denn in diesen Projekten genügend Ressourcen, um das, also auch diese letzten 20% und auch den letzten Nutzer damit zu nehmen? Und wie ist das abgesichert?
Ja, genau. Also das Linux-Projekt, an dem habe ich ja auch teilgenommen. Insofern vielleicht sozusagen der positive Aspekt ist, dass wir wissen, was da gut gelaufen ist, und wir wissen auch, was da nicht so gut gelaufen ist. Und wie immer im IT-Bereich ist das Ziel, jeden Fehler nur genau einmal zu machen. Insofern bin ich da relativ optimistisch, dass wir zumindest wissen, wie es geht oder wie es besser geht. Ja, es ist aber natürlich am Ende des Tages manchmal so, dass wenn Projekte politisch getrieben sind und sich der Wind dreht, dass das auch mal wieder vorbei sein kann. Momentan ist meine Wahrnehmung, dass da so viel Momentum ist, so viel Bewegung und das auch so breit ist, der Vergleich mit München hinkt insofern ein bisschen, weil München 15 Jahre oder 20 Jahre vor allen anderen dran war und das eine andere Zeit und auch ein anderer Kontext war. Und mit dem, was jetzt passiert, wo es nicht nur in dem Fall die zweitgrößte Stadt in Deutschland, oder ist es die drittgrößte Stadt?
Und wo hat Microsoft seinen Hauptsitz?
Ja. Also was ich sagen will, ist, ich bin relativ optimistisch, was die jetzige Situation angeht, einfach weil so viele Projekte da sind, selbst wenn eins von diesen Projekten mal irgendwelchen politischen Ränkespielchen anheimfallen sollte, dann gibt es eben noch 80 andere, wo es weitergeht. Und ich denke auch, dass die Erkenntnis, die jetzt gereift ist und die Erfahrung, die Leute gemacht haben, ähnlich wie es bei der Energieversorgung ist, also wenn man einmal diese Erkenntnis erlangt hat, dann macht man eigentlich keine Kehrtwende mehr oder man hat es sehr schwer, das zu verargumentieren. Insofern, wie gesagt, ich bin da momentan sehr optimistisch und das Momentum, wie dem auch sei, also wir wissen alle nicht, was in 5 Jahren ist, aber das Momentum heute, das würde ich gerne weitertragen, möglichst viele von diesen Projekten zumindest auf die 90% kriegen. Also pragmatisch betrachtet ist es auch nicht hilfreich zu sagen, es muss 100% sein, weil häufig die letzten 5% oder die letzten 3% oder das letzte 1% so prohibitiv aufwendig ist oder die Leute so verärgert, die Anwender, dass dann da auch gerne noch der Controller sein Excel die nächsten 5 Jahre haben kann. Und bis dahin haben wir es auch in LibreOffice nachgebaut, was er braucht.
Ja, von mir eine Frage in die ähnliche Richtung. Bei den Migrationsprojekten, gibt es da einen Grund, warum da keiner aus der Industrie aufgeführt sind?
Den letzten Satz habe ich nicht verstanden.
Bei den Migrationsprojekten, gibt es da einen Grund, warum da keine Projekte aus der Industrie aufgeführt sind?
Weil davon in der Regel nichts in der Presse steht und ich insofern da nicht immer unbedingt öffentlich drüber reden kann. Das heißt aber nicht, dass es nicht passiert. Also es ist ein Phänomen, was quer durch Europa geht. Und die Industrie und speziell, und das so viel kann ich glaube ich sagen, in Deutschland, der Mittelstand, teilweise sehr innovationsstark, teilweise sehr viel Betriebsgeheimnisse, wo auch wirklich die Tatsache, wie irgendwas geht, wie irgendwas gebaut wird, wie irgendwas zusammenspielt, das hält die Firma am Leben. Und insofern ist dann genau auch an der Stelle eine wachsende Erkenntnis, dass eben genau diese Souveränität an der Stelle genauso notwendig ist und die Datenhoheit und die Möglichkeit, Sachen on-prem zu halten. Und trotzdem die Features zu haben und trotzdem moderne Software zu haben und trotzdem kollaborativ arbeiten zu können. Also ja, das passiert, aber ist halt nicht, kann halt nicht auf die Slides packen.
Wahrscheinlich letzte Frage, also es ist sehr kurz.
Ja, also die Frage ist, die ich meine, ich sehe da vorne die Kollegen vom Sovereign Desktop. Also warum kann man sich nicht zusammenbringen, dass man ein Projekt gemeinsam vorantreibt? Ich weiß, die Open-Source-Welt ist anders, ich tick auch anders, aber in diesem Fall, wo man gegen so viele auch politische Widerstände kämpfen muss und die Leute einfach auch überzeugen muss, wäre es doch sinnvoll, es würde irgendwo in Deutschland eine zentrale Organisation, die Zendis oder der IT-Planungsrat oder weiß der Hinger was, geben, die einfach das mal auch zentral koordiniert und guckt, dass nicht 5 Projekte gleichzeitig an ähnlichen Dingen arbeiten, sondern dass die Ressourcen gebündelt würden. Gibt es in diese Richtung irgendwie Gespräche? Also ich habe gestern einen Vortrag von den Kollegen hier in der Mitte gehört, die sagten, es war noch relativ wenig Kommunikation jetzt mit Open Desk. Das finde ich einfach schade. Nochmal, ich bin auch ein Verfechter von Auswahl, aber gerade wenn man was politisch durchsetzen will, braucht man einfach die gebündelte Macht.
Ja, genau. Also es ist ja nichts. Es ist ja selten alles perfekt und so ist es auch hier. Also es ist immer Luft nach oben, man kann es immer noch besser machen. Aber ich bin im Vergleich zu von vor 2 oder 3 Jahren trotzdem irgendwie sehr happy, wie da die Zusammenarbeit aktuell passiert und wie viel Backing wir irgendwie auch kriegen von der politischen Seite. Was wie gesagt unglaublich hilfreich ist, wenn das parteiübergreifende Konsens da herrscht und auch die Erkenntnis reift, dass wir da echte Champions haben in Deutschland und Europa. Und das ist immer eine Sache, die Politiker irgendwie toll finden. Und da bin ich froh und stolz. Und das ist vor gar nicht so vielen Jahren noch ganz anders gewesen. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht trotzdem immer noch sagen müssen, wir würden es gerne noch mehr, noch schneller, noch besser, noch offener haben, als wir es jetzt haben.
So, na dann, denke ich, danken wir Thorsten nochmal und weitere Debatten könnt ihr dann noch draußen führen. Ja.